Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Moodboard Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute geht es um das Thema UX-Design im Kontext von künstlicher Intelligenz und Machine Learning. Und zu diesem Thema habe ich mir einen Experten heute eingeladen, und zwar den Philipp. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Moodboard Podcast. Heute habe ich den Philipp zu Gast. Und bevor ich sehr oder super viel jetzt über dich erzähle, würde ich einfach vorschlagen, dass du das selber machst. Und zwar, die Zuschauer wissen schon, es geht heute um das ganze Thema UX-Design, vor allem im Umfeld KI und Machine Learning. Hol uns doch einfach mal ab, was du da deine Connection dazu ist, was du machst und so weiter.
Okay, gut. Ich versuche es kurz zu halten erstmal. Genau, also ich mache jetzt seit 25 Jahren Digitalprojekte und komme eben aus dem Design, eigentlich aus dem Kommunikationsdesign und UX-Design, habe aber auch viel strategische Beratung, Innovationsberatung gemacht und arbeite jetzt seit 4 Jahren in einer deutschen Firma. Ich sitze in München und Leipzig, bei EXB arbeite ich und bin dort Direktor für Design und UX. Und wir stellen eine Plattform her, mit der man selber eine Maschine trainieren kann, Text zu verstehen. So, und also wir kreieren mit dieser Maschine Lösungen für Kunden, aber auch die Maschine selber können Kunden nutzen, um selber zu trainieren. Und warum habe ich das, sozusagen, warum mache ich das oder was interessiert mich daran? Also ich war vor ein paar Jahren eben auf der Suche, was ich als nächstes machen will. Und es war klar vor ein paar Jahren, dass dieses Thema eine Relevanz bekommt, die tatsächlich einen echten Impact hat auf die Welt da draußen. Also das Thema KI ist ja nicht neu. Ja, das gibt's ja schon irgendwie seit den 50er, 60er Jahren. Die Konzepte sind zum Teil auch noch älter. Aber durch die Entwicklung in der Technologie, durch die Vernetzung, durch das Datenaufkommen, ist es eben heute möglich, tatsächlich das sozusagen wirklich auch in Produkte zu bringen und auch nutzbar zu machen außerhalb von Laboren. Ja, also ich meine, KI ist ja heute schon überall drin irgendwie, das merkt nur keiner. Aber tatsächlich, dass es auch in den Arbeitsalltag von mehr Menschen Einfluss nimmt, das fand ich super spannend und damit beschäftigen wir uns.
Okay, also es ist, ich habe mich ja im Vorfeld auch so ein bisschen informiert und der limitierende Faktor war ja bisher ja eigentlich immer die Technik, also die Rechenleistung, die ja also wirklich exponentiell irgendwie angestiegen ist. Was vielleicht auch ganz wichtig ist und was ich im Vorfeld vielleicht auch kurz sagen möchte, ist, dass es heute ja nicht unbedingt darum gehen soll, wie KI uns im Alltag unterstützen kann, wie vielleicht auch KI im Designbereich unterstützend sein kann. Aber natürlich wollen wir auch irgendwie uns mal die andere Seite angucken und schauen, okay, welche Rolle nimmt eigentlich oder welchen Einfluss nimmt eigentlich Design auf dieses ganze Thema oder wo sind da Schnittstellen, die jetzt mal, sag ich mal, in die andere Richtung laufen. Man kennt das ja so von Werbeanzeigen zum Beispiel oder angepasste Werbung, die man ja die ja auch auf Daten basieren und sehr oft eben auch schon auf Technologien, die mitlernen. Was mich da so als ersten Punkt super interessieren würde, ist, gibt's da, sag ich mal, hat man da als Designer, der irgendwie auch an KI-Themen arbeitet, man hat ja eine riesen Verantwortung, oder?
Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Also dieser ganze ethische sozusagen Aspekt von dem, was da passiert, ist, denke ich, einer, der mich eben auch sehr, sehr interessiert und den viele sozusagen ja auch immer wieder betonen. Und ich glaube aber, dass tatsächlich sozusagen unterm Strich die Technologie, um welche Art Technologie es geht, eigentlich nicht relevant ist. Wir müssen uns einfach vergegenwärtigen, dass jede Technologie ist letztlich ein Werkzeug, um irgendetwas zu machen, was wir machen wollen. Ja, ob das jetzt ein Hammer ist oder eben ein Algorithmus, ist eigentlich egal. Und wie wir dieses Werkzeug einsetzen, bestimmt sozusagen den ethischen Impact oder den moralischen. Und diese Entscheidung muss jeder für sich treffen. Natürlich muss man aber auch verstehen, was ein Werkzeug kann, um das einschätzen zu können. Und deswegen war es für mich persönlich auch super interessant, ganz nah ranzukommen. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das wirklich? um mit Leuten zu arbeiten, die das im Kern herstellen, also Forschern und Ingenieuren, um das wirklich zu verstehen und nicht nur immer drüber zu lesen. Und genau, und da gibt es viele, viele Aspekte. Ich meine, es gibt ja die große sozusagen Diskussion in der Designwelt über, was ist sozusagen ethisches Design und Black UX und solche Geschichten. Und das erweitert sich einfach um dieses Toolset, wobei sozusagen es nochmal eine andere Ebene gibt, und die ist vielleicht ganz interessant, auch eben zu verstehen, wie Modelle eben berechnet werden, auf welcher Datenbasis. Am Schluss dreht sich bei KI ja alles immer um Daten. Und dafür zu sensibilisiert zu sein und zu verstehen, was passiert da und welchen Einfluss haben die Daten auf die Modelle und was heißt das dann auch für denjenigen oder diejenige, die so ein Modell dann anwendet oder das auf sie angewendet wird. Das ist schon eine neue Dimension, wo man tatsächlich auch einiges lernen muss, zu verstehen oder zu hinterfragen. Und das ist eben auch was ein neues Thema im Prinzip ist, ja, dass man sich auch mit Daten auseinandersetzen muss.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, auf den ich dann, auf den ich auf jeden Fall auch noch eingehen will. Um es vielleicht auch nochmal da auf das, also am Ende des Tages ist ja eine KI, so beim alten klassischer Definition, vielleicht kannst du da noch irgendwie was hinzufügen oder ich habe irgendwas vergessen, aber um es mal ganz laienhaft zu sagen, auf der einen Seite gehen Daten raus, die KI macht was draus und gibt dann, sag ich mal, angepasste qualitative oder quantitative Daten wieder aus. Oder habe ich da jetzt, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen, also ohne den eingehenden Datensatz funktioniert ja nichts.
Ja, aber ich denke, man muss sozusagen verstehen, es gibt mehrere Arten, wie KI eingesetzt wird. KI ist ja auch der oberste Begriff schlechthin, ja, der ja alles zusammenfasst, was irgendwie für uns so erscheint, als wäre es intelligent. Tatsächlich ist ja kein System bisher wirklich intelligent. Es geht ja so weit, dass es einen interessanten Aspekt gibt, sozusagen, wir Menschen tun uns sehr, sehr schwer zu definieren, was Intelligenz überhaupt ist. Ja, und eine sozusagen philosophische Betrachtung ist, wenn du etwas nicht genau beschreiben kannst, dann kannst du es auch nicht wirklich nachbauen. Also letztlich wissen wir nicht, was Intelligenz wirklich ist. Und sozusagen also wie KI-Modelle hergestellt werden und angewendet, ist in der Regel so, dass du Daten hast, die musste man sich erstmal besorgen. Und dann kann ich verschiedenste Algorithmen auf diese Daten loslassen und die erzeugen dann ein Modell, was irgendetwas repräsentiert, was in diesen Daten drin ist. Und dieses Modell kann ich dann nehmen und auf neue Daten anwenden. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich schaue mir, 10.000 Rechnungen an und trainiere das Modell, das sind dann viele, viele Schritte dazwischen, trainiere das Modell, dass es zum Beispiel versteht, wer ist der Rechnungsempfänger, Absender, Summe, welche Items stehen da drauf und so weiter, um das zu erkennen, zu verstehen sozusagen, wo ist das und mir das dann zu zeigen, damit ich das vielleicht automatisch weiterverarbeiten kann. Das heißt, ich brauche erstmal diesen Datensatz für ein Training und daraus entsteht ein Modell. Dieses Modell steht dann alleine und dem kann ich jetzt einfach eine neue Rechnung geben, die es noch nie vorher gesehen hat und dann findet es darauf hoffentlich Empfänger, Sender, Rechnungsnummer, Rechnungsadresse und Summe und so weiter. Genau, und so funktioniert es. Also ich brauche erstmal Daten, um überhaupt ein Modell zu trainieren. Da gibt es verschiedenste, die entwickeln sich auch ständig weiter. Also das ist eben auch interessant, weil es nicht etwas ist, was abgeschlossen fertig ist und was ich jetzt optimieren kann, sondern es kommen eigentlich alle 3 bis 6 Monate kommt ein neuer Durchbruch, den man dann auch irgendwie bewerten muss. Ist das jetzt wirklich ein Durchbruch und was verändert der eigentlich? Muss ich dann alles neu trainieren? Brauche ich mehr Daten? Brauche ich andere Daten? Muss ich die anders aufbereiten, um dann ein Modell zu kreieren? Und dann muss ich eben überprüfen, anhand von echten neuen Daten eben, wie gut ist dann dieses Modell. Genau. Also das ist so ganz grob als Überblick, wie das funktioniert.
Okay, also ist es da quasi auch eigentlich auch, wie man es halt, sag ich mal, aus einem in Anführungsstrichen klassischen Designprozess kennt, trotzdem auch immer eigentlich wieder eine Schleife, die man fährt und guckt, okay, das kam raus, funktioniert das, funktioniert es nicht, und dann, also nicht wieder von vorne, aber dann eben aus diesen Erkenntnissen.
Absolut, genau. Das hat entwickelt. Also es ist ein hoch iterativer Prozess, immer eigentlich, weil man eben auch relativ schnell natürlich auch ersten Eindruck kriegen will, funktioniert das oder nicht. Es gibt dann auch so bestimmte Trainingsmethoden, zum Beispiel eben dem System relativ schnell ein erstes Wissen zu vermitteln, dann das System zu nutzen, damit es das anwendet und dann diese Anwendung zu korrigieren, also dem System quasi zu sagen, also ich möchte zum Beispiel dem System beibringen, was ist Obst oder dass es Obst und Gemüse unterscheiden kann. Und das mache ich relativ schnell und dann lasse ich das System auf Daten los. Das zeigt mir dann, ich habe hier ein Obst gefunden, ein Gemüse. Und dann sage ich ihm aber, nee, das hast du übersehen oder das ist gar kein Gemüse oder wie auch immer. Und so kann man relativ schnell in einen Lernzyklus kommen für dieses System, um schnell zu einer sogenannten Sättigung zu kommen. Also irgendwann mal ist jeder Algorithmus ausgereizt, dann wird der nicht besser, egal wie viel Informationen ich ihm gebe. Und da unterscheiden sich zum Beispiel dann eben die verschiedenen Algorithmen, wann läuft es in welche Sättigung und was ist überhaupt maximal erreichbar.
Ah, okay.
Genau, ein interessanter Aspekt, den es eben sozusagen in diesem Designbereich gibt, ist eben dieses, wie sicher ist sich ein System, ja? Genau, aber da kommen wir bestimmt auch noch zu.
Ja, genau, das war da wollte ich nämlich dann auch noch drauf zu sprechen kommen. Was man ja sieht, ist ja, es ist nicht so, dass man irgendwie am Anfang, man entwickelt es und dann ist es fertig und dann funktioniert das Thema, sondern es ist eigentlich, um wieder die Designbrücke zu schlagen, man baut sich eigentlich erstmal so ein MVP-Produkt, so dass das Thema funktioniert und guckt dann, wie man es, dann zu einem so weiterentwickelt und einfach nur noch Fehler ausmerzt, bis es besser und besser wird.
Quasi. Genau,
und
das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da ansprichst, weil natürlich, also jeder hat hier mittlerweile irgendwie verstanden, KI ist irgendwie ein Thema, ja, und alle wollen es in ihrem Produkt drin haben, jeder schreibt es irgendwie auf seine Folien und alle machen KI und so. Und es herrscht so ein bisschen der Glaube, dass mit KI kann man erstmal alles erschlagen, es ist auch immer das richtige Mittel der Wahl und das ist natürlich nicht der Fall. Also man muss nach wie vor das Problem analysieren und dann entscheiden, welches Werkzeug wende ich darauf an. Und für viele Probleme sind KI-Modelle gar nicht die richtigen. Da gibt es gute existierende Modelle oder sozusagen Algorithmen, die nicht Machine Learning sind und die zum Teil auch viel besser funktionieren. Ja? Also irgendwelche regelbasierten Ansätze oder so.
Hast du da ein Beispiel? Sorry, dass ich dich unterbreche, aber.
Naja, als ein Beispiel, ich will zum Beispiel eine IBAN erkennen, ja. Also so eine Banknummer. Und da kann ich ganz einfaches Regelset schreiben. Das sind ein paar Zeilen harter Code. Und der kann mir definitiv sagen, ist das eine valide IBAN. Das ist super schnell, total so. Und bis ich jetzt ein System trainiere, dass es mir sozusagen mit derselben Sicherheit das sagt, ist ein totaler Aufwand, den man gar nicht braucht, also sozusagen machen muss, ja. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel was haben will, was mir in dem Text Krankheiten erkennt, dann sind halt regelbasierte Ansätze verloren im Prinzip, weil die haben halt dann eine Liste, ja, von was weiß ich, 70.000 Krankheiten und wenn sie eine finden, super, aber wenn sie halt eine finden, die es zum Beispiel neu ist, die es halt noch nicht gab von dem Jahr, dann wird diese regelbasierte Lösung das nicht finden. Und eben lernende Systeme, die tatsächlich sozusagen Textverständnis haben, die können auch sowas finden, also wie ein Mensch. Wenn du einen Text liest, dann wirst du auch denken, das könnte eine Krankheit sein. Ja, du kannst dich irren, aber wahrscheinlich hast du recht, weil du verstehst, wie ist der Satz, in welchem Kontext, welche Worte stehen davor oder danach, wie ist dieses Wort aufgebaut und all das gibt dir Hinweise, dass es sich hier wahrscheinlich um eine Krankheit handelt. Und so funktionieren im Prinzip solche Machine Learning NLP-Modelle.
Okay.
Genau, worauf ich aber eigentlich hinauf wollte, dass sozusagen ganz oft dieser Punkt herrscht, also jetzt wenden wir dann mal KI auf das Problem an und dann ist es sofort viel besser als das, was wir bisher hatten. Und das ist meistens nicht der Fall, sondern es ist, wie du sagst, eben sozusagen der erste Schritt ist eigentlich erstmal zu etablieren, dass man erstmal vermisst, wie gut sind wir eigentlich heute, weil ohne Vermessung kann ich auch nicht beweisen, dass später eine KI besser ist. Ja, also das ist sozusagen der erste Punkt, den man realisieren muss. Man muss erstmal verstehen, was ist denn der Status quo, ja, und den messbar machen. Und dann muss ich eben überlegen, mit welchen Methoden gehe ich daran, mit welchen Modellen, Algorithmen und so weiter und muss die aufsetzen und anfangen zu trainieren. Und dann habe ich eben ein erstes Ergebnis, was du MVP nennst. Und das wird oft auch nicht besser sein als das, was heute da ist als Lösung. Und dann kann ich das aber verbessern, sowohl in der Algorithmik als auch in mehr Trainingsdaten, die Daten sozusagen korrigieren und das System weiter verbessern. Genau, und so kommt man dann eben dahin, dass man dann über die Qualität des, wie es bisher gemacht wurde, hinauskommt. Also es sind in der Regel sind solche Projekte eben schon auch längerfristig und nicht out of the box, alles funktioniert besser.
Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich habe da super viele Fragen auch zu, was für mich jetzt auch nochmal so der interessante Punkt ist. Und so wie ich es jetzt verstanden habe, ist es dann quasi so, dass UX, dass dieses ganze KI-Thema eigentlich auch wieder ein Tool ist, um in für bestimmte Probleme oder in bestimmten Kontexten Probleme dann des Nutzers oder des Anwenders sinnvoller zu lösen, als es vielleicht bestehende Optionen machen.
Genau.
Da die Brücke quasi zu schlagen.
Absolut, genau. Und das ist, glaube ich, sozusagen, damit ordnet man es richtig ein. Es ist ein weiteres Werkzeug, was in einer Toolbox liegt, was ich benutzen kann, um vielleicht dort ein Problem, was wir bisher gar nicht lösen konnten oder nicht befriedigend genug oder nur mit sehr hohem Aufwand, das besser zu lösen. Aber es hat natürlich seine eigenen Konsequenzen. Ne? Es bringt eigene wiederum sozusagen Sachen mit, die ich dann entsprechend halt, ich muss es halt erstmal vorbereiten, das Werkzeug. Ich muss verstehen, wie es funktioniert. Ich muss vielleicht mein Workflow ändern und so weiter. Und all das ist, aber es ist genau wie du sagst, ich habe eine neue Möglichkeit, bestimmte Probleme anzugehen.
Das ist, ich kann mir vorstellen, dass es sehr, wie soll ich sagen, halt auch sehr anspruchsvoll ist. Zum einen natürlich irgendwie bei einem Kunden oder so dieses Thema oder auch diese Awareness erstmal zu schaffen, dass man jetzt nicht einfach, wie es halt oftmals so gemacht wird, mal kurz irgendwie, weiß ich nicht, um jetzt mal irgendwie im Web-Kontext zu bleiben, da mal irgendwie kurz die Website irgendwie halt neu macht und dann passt schon, es ist halt was Neues, sondern man muss ja wirklich sich auch extrem viel mit den Daten beschäftigen, die da sind oder die vielleicht auch erstmal erheben. Also das ist ja ein riesen Research-Part oder im Vergleich zu anderen.
Genau, das ist ein, also ich denke, es hat zwei ganz große Punkte. Das eine ist erstmal die erste Frage, die man stellen wird bei jeder Idee, da könnte man doch was machen, ist, haben wir überhaupt Daten und sind diese Daten sozusagen relevant und können wir aus diesen Daten etwas lernen? Das ist das Erste und da fängt schon oft an. Die Daten gibt es vielleicht, aber sind vielleicht verstreut in der Organisation. Ja? Und wie schaffe ich es, die aber alle zusammenzubekommen? Und dann kommt es nämlich zu dem zweiten Punkt, dass das, wie klassisch eigentlich Digitalprojekte in der Regel eben Querschnittsthemen sind. Ja? Also diese Daten liegen vielleicht in verschiedenen Abteilungen. Wie bringe ich die zusammen? Und damit gehen wir auf eine andere Ebene, nämlich auf Organisationsformen von Kunden und damit indirekt auch auf Workflows. Ja? Und wie funktioniert es denn bisher? Und in der Regel ist es so, dass wir, und das ist sozusagen auch die Aufgabe hier auch von UX, zu verstehen, was heißt denn das auch für Workflows? Jetzt gar nicht so sehr nur im Sinne von für den Anwender von etwas, dort auch, klar, je nachdem auch, was es für eine Anwendung ist, aber auch für die internen Workflows bei denjenigen, die diese Dienste oder Services zur Verfügung stellen. Ja, wer überprüft denn das? Wer kümmert sich um die Daten? Wer kümmert sich darum, dass solche Modelle vielleicht upgedatet werden? Wie messe ich das eigentlich und so weiter. Also und deswegen ist unsere Arbeit sehr damit auch beschäftigt, irgendwie Workflows und Organisationsstrukturen zu verstehen und eben auch zu redesignen in dem Zusammenhang.
Man wird ja dann, also da kommen es, also vom für mich natürlich auch so ein paar Punkte auf, weil man muss ja dann auch innerhalb der Organisation, in der man oder von der aus man dieses dieses KI-Thema, diese Methode oder dieses Tool dann auch anwendet, ja auch erstmal ein Verständnis schaffen dafür, wie vernetzt es auch eigentlich ist. Und es ist ja, kann ich mir vorstellen, mit Sicherheit auch kein Thema, was man einfach, da geht man hin, macht das Projekt, wie man es vielleicht kennt, und geht wieder, sondern das ist ja wirklich ein ongoing Prozess eigentlich.
Genau, oder? Genau. Und es hängt halt sehr davon ab, wie schon die Lernkurve auf der Organisationsseite schon ist, also wie viel Erfahrung gibt es dort, was dieses Thema auch angeht. Und da treffen wir halt auf alles, ja, also von einfach nur schon mal gehört, wollen wir jetzt auch machen, wo dann eine sehr lange, steile Lernkurve ist, bis hin zu Firmen, die dort wirklich, also sehr, wirklich Fachleute haben und sehr genau wissen, was geht und was möglich ist und sehr gut vorbereitet sind und aber dann eben Spezialprobleme haben, die gelöst werden müssen. Also da gibt's, finden wir mittlerweile alles. Insgesamt steigt natürlich das Know-how langsam über die Zeit, ist ja klar.
Ja, es etabliert sich, ja.
Genau.
Um auf den Research-Part, also auf dieses Datenthema nochmal ein bisschen einzugehen, was ist der Unterschied, sage ich mal, oder gibt es einen Unterschied, sage ich mal, wenn man jetzt eine KI-Lösung nutzen möchte oder irgendwo implementiert im Vergleich dazu, wenn man vielleicht eine weniger komplexe Lösung, die vielleicht weniger viel Daten benötigt oder wo einfach weniger Daten halt auch einfach gebraucht werden, damit es funktioniert. Gibt es einen Unterschied in der Art, wie ihr euch die Daten besorgt oder wie sie dann aufbereitet sind? Oder ist es eigentlich nur so viel wie möglich und dann gucken, was sinnvoll ist? Also wie wird das gefiltert oder aufbereitet? Dann kann man sich das vorstellen. Mhm.
Ja, ich denke, das hat ja den Punkt, natürlich, also der wesentliche Punkt ist ja die Datenanalyse. Und sozusagen bisher war es oft so, dass einfach Fachspezialisten die Daten analysieren konnten. Also wenn es zum Beispiel um Finanzdaten geht oder so, dann hast du sozusagen einen Datenanalyst aus der Finanzwelt, konntest du hinsetzen und der konnte dir eigentlich rausfinden, wie gut sind die, wie vollständig, wie noisy, was auch immer. Dadurch, dass es jetzt aber die Daten irgendwie sozusagen nicht der Fachmann verstehen muss, sondern man sie so aufbereitet, also man braucht die fachliche Expertise, aber du brauchst auch eine, die versteht, wie diese Algorithmen funktionieren, welche Art von Daten, in welcher Form die brauchen. Deswegen sozusagen ist dieses Thema Data Scientist halt ganz viel auch in dieser Datenanalyse. Das heißt, du brauchst jetzt neue Leute mit Spezialskills, die in der Lage sind, dann eben Daten auch zu sichten, aufzuräumen, vorzubereiten und mit zu definieren, was davon muss denn wie aufbereitet werden, damit dann auch später Modelle davon lernen können. Und das ist was, sozusagen, da muss dann die Übersetzung finden von, was ist eigentlich der Use Case, also worum geht es eigentlich, welche Daten braucht man dafür, sind die Daten fachlich in Ordnung und dann aber auch, sind sie so in Ordnung oder aufbereitbar, dass sie für Machine Learning in Frage kommen, damit es dann auch in die Maschine reingeschmissen werden kann. Also wie so oft sehen wir halt, dass wir weitere Spezialisten brauchen im Prozess und in den Teams, um dieses Thema auch wirklich schnell und kompetent lösen zu können und das nur zusammen man das auch hinkriegt. Ja, also im Prinzip heißt es eigentlich, wir brauchen neue Skills in den Teams, neue Leute, um auch ja, sozusagen eine Qualität auch überall sicherstellen zu können.
Das ist auch noch, also wer arbeitet denn so typischerweise, wenn man jetzt zum Beispiel, um mal bei diesem Finanzthema zu bleiben, man hat vielleicht jetzt irgendwie, man geht in eine Organisation rein, da ist jemand, der, ich habe keine Ahnung, was es da für Use Cases gibt, aber weiß ich nicht, der trägt Daten zusammen, wertet dann was aus und zieht irgendwie einen Schluss draus, keine Ahnung. Diese Person oder ihr habt jetzt erkannt, okay, es gibt vielleicht die Möglichkeit, diese Arbeit, die diese Person hat, was wahrscheinlich auch relativ viel ist, durch eine intelligente Lösung, durch eine KI-Lösung zu ersetzen vielleicht oder zu unterstützen. Wie läuft denn so ein Prozess ab? Also ihr geht dann da rein oder der Kunde sagt, hey, kann man nicht irgendwie diese Datensortierung, Datenablage, wie auch immer, können wir die nicht auch irgendwie softwaregestützt machen? Und dann geht ihr hin und sagt, okay, machen wir oder wie kann man sich sowas vorstellen?
Ja, das ist dann sozusagen ein klassischer erster Schritt, ist eben sozusagen eine Beratung, die dann stattfinden muss, wo man eben versteht, was ist eigentlich das eigentliche Problem, das Business-Problem, was hier zu lösen gilt und man dann im Prinzip über Fragen, gute Checklisten im Prinzip dahin kommt, sich das Schritt für Schritt zu erarbeiten. Man kommt nicht drum herum, dass man sich mit diesen Use Cases dann intensiv auseinandersetzen muss, wirklich verstehen muss, wie läuft es bisher, was sind die Issues, was soll eigentlich erreicht werden, kann man denn das quantifizieren auch, weil wie gesagt, das Schöne an dieser Machine Learning Thematik ist auch, dass eigentlich alles messbar ist. Ja, aber wenn es eben keine Baseline gibt, wo stehe ich eigentlich heute, dann ist es natürlich auch schwer zu vergleichen, wie der Fortschritt zu bewerten ist. Und dann muss man eben sich diese Aufgabe auch stellen, Daten zu sammeln und die zu analysieren. Also in der Regel ist das nicht in einem Meeting oder so gemacht, sondern ist ein eigener Projektbestandteil, der alles dauern kann von 2 bis 4 bis 6 Wochen, wie auch immer, wo man eben dann auch die Chance hat, diese Daten sich in Ruhe anzuschauen, Rückfragen zu stellen und so. In der Regel ist über dieses Verständnis des Use Cases und vor allem im Blick auf die Daten, kann man eigentlich schon ja sagen, wenn man eben die Experten im Team hat, damit kann man sinnvoll etwas machen und auch welcher Aufwand wird es sein, dahin zu kommen.
Mhm. Wir haben ja ganz am Anfang mal über das Thema Risiken, Verantwortung, vielleicht auch Angst gesprochen. Das ist ja, kann ich mir vorstellen, ein Riesenthema, weil ihr kommt wohin, es ist vielleicht ein Job, den macht gerade noch ein Kollege, keine
genau.
Ahnung.
Ja, genau.
Das ist ein Mensch, mit dem kann ich sprechen, der kann mir Dinge erklären, der kann nachfragen, wie auch immer. Und jetzt auf einmal macht es in Anführungsstrichen eine Maschine. also habt ihr da Erfahrungswerte irgendwie, dass es, gibt es da Problemchen oder auf welche Herausforderungen oder Hürden stößt man dann, wenn man wirklich sagt, okay, man muss es ja auch irgendwie so implementieren in den Workflow, dass es für vorgelagerte und nachgelagerte Stationen auch irgendwie für die auch einfach zu benutzen ist.
Ja, ja. Also genau, das ist ja eine Realität, ne, dass diese Maschinen natürlich und schon immer, ja, sozusagen uns Arbeit abgenommen haben. Und als heute weiter tun und durch die Digitalisierung natürlich auch nochmal in einem beschleunigten, ja, in einer beschleunigten Art und Weise. So, wir sind sehr der Meinung, dass diese Maschinen, dass es eigentlich um eine Unterstützung geht des Menschen. Also wir erleben auch in der Realität selten sozusagen Systeme, die kompletten Entscheidungen den Menschen abnehmen, sondern eigentlich geht es immer darum, Entscheidungen vorzubereiten. Natürlich geht es auch darum, Sachen komplett zu automatisieren, aber das ist eh nur immer in einem begrenzten Umfang möglich und wurde auch schon vorher versucht. Also es wurde auch schon vorher ganz viel automatisiert und wird ständig, und jetzt machen wir es halt noch mit zum Teil besseren Methoden, die gerade zum Beispiel mit Bildern oder mit natürlicher Sprache besser umgehen können als die regelbasierten Systeme. Aber Fakt ist, man greift halt direkt in die bestehenden Strukturen ein und verändert die Arbeit von Menschen. Und natürlich gibt es dort Fragen, ne? Weil die Leute, auf die man dann trifft, die kennen sich natürlich nicht aus und die wissen nicht. Und natürlich gibt es dann sozusagen, kann man sich da auch Horrorszenarien ausdenken, sozusagen, ja, jetzt werden die 100 Leute weg durch einen Computer and that's it. Wie es natürlich schon immer auch überall passiert ist, ne? Also das machen wir jetzt nicht seit ein paar Jahren durch die KI, sondern seit es Technik gibt. Und natürlich, wie gesagt, durch die Computer nochmal enorm sozusagen beschleunigt. Wenn wir dann allerdings dann die Gelegenheit haben, auch mit das zu demonstrieren, wie solche Systeme dann ausschauen, was die einem abnehmen können und wie sie die Arbeit sozusagen erleichtern, dann ist in der Regel schon so, dass dann gesehen wird, oh, das erspart mir wirklich sozusagen stupide, stumpfe Arbeit, die auch wenig wirklichen Wert schafft, sondern einfach nur aufwendig ist. Also da gibt es schon, wie immer auch, die Versprechung sozusagen, wir machen alles schöner, du hast dann mehr Zeit für die wichtigen Dinge und so. Da darf man sich, glaube ich, nicht täuschen, dieses Versprechen, dann hat der Doktor mehr Zeit für den Patienten und so, wurde immer letztlich konterkariert durch die Realität, nämlich dass noch nie haben Ärzte mehr vor Computern gesessen und mussten dort Sachen ausfüllen als heute. Das ist aber genau so ein Punkt, wo, denke ich, Design auch einen Unterschied machen kann, nämlich sicherzustellen, dass wir da nicht nur Marketingversprechen machen, sondern es auch in den Arbeitsalltag von, oder nicht nur Arbeitsalltag, sondern auch sozusagen Erlebnisalltag von Menschen wirklich integrieren. Ich denke, ich schaue immer auf zwei Blicken drauf. Das eine ist, was passiert sozusagen im Endkundenbereich, wenn ich irgendwie eben Netflix nutze oder Spotify oder so, und was passiert aber auch in den Firmen bei den Sachbearbeitern und so, wo wir jetzt auch sehr aktiv sind im B2B-Umfeld, wo das eben genau diese Auswirkungen hat. Und am Schluss sehen wir es also nicht so, dass wir dort tatsächlich, also durch die Arbeit, die wir da machen, werden keine Jobs gestrichen, sondern tatsächlich werden vor allem Qualitäten erhöht und Durchlaufzeiten verkürzt, was am Schluss zu einer besseren Endkunden-Experience führt. Also wenn ich die Rechnung meiner Krankenversicherung schicke und ich kriege am selben Tag die Bestätigung, ist freigegeben, Zahlung angewiesen, am nächsten Tag ist auf dem Konto, dann ist es gut. Ja, so. Und an solchen Themen arbeiten wir. Und da gibt es aber immer noch den Sachbearbeiter, der am Schluss gerade die Fälle, die auch eine Maschine nicht verstehen kann, weil die gibt es immer noch, zum Beispiel überprüfen muss oder ab bestimmten Summen so.
Ja, ja. Das sind ja genau die beiden, sag ich mal, Anwendungsfälle. Ich denke, jeder von uns ist ja mit in irgendeiner Art und Weise schon in Kontakt gekommen. Ich meine, du hast das Beispiel Netflix genannt, ne, wo es wurde dann auf Basis deiner Filme oder Serien ja wieder intelligent neue Vorschläge gemacht werden, oder auf Spotify oder was ich jetzt tatsächlich letztens, was mich auch sehr überrascht hat, für alle fußballaffinen Zuhörer, ist ja tatsächlich auch bei FIFA so, dass mittlerweile, zumindest bei den neueren Programmen, es offenbar so ist, oder was ich jetzt gelesen hatte, dass anhand der Art, wie man spielt, also wirklich nur über die Eingabe, quasi über dieses Eingabe-Interface-Controller, dieses Spiel oder keine Ahnung genau, wie es funktioniert, erkennt, okay, jetzt ist vielleicht eine gute Möglichkeit, XY als Angebot, sag ich mal, im Ingame-Kauf quasi zu anzubieten oder nicht, weil die Wahrscheinlichkeit dann je nach Spielstil sinkt oder steigt, dass ein Kauf stattfindet, was eben auch auf dieses Verantwortungsthema irgendwo einzahlt, was wir vorhin kurz angeschnitten hatten. Das ist ja die eine Seite. Und die andere Seite ist ja genau das, das was du jetzt meintest, dass es ja auch im Firmenumfeld sehr extrem viele Anwendungsmöglichkeiten gibt, da Arbeit zu erleichtern und Workloads zu optimieren. In dem Kontext hab ich drei Punkte, die sind mir immer wieder so über den Weg gelaufen quasi, wo es hieß, okay, das sind eigentlich drei wichtige Punkte, die man wirklich dann aus Design-Sicht sicherstellen sollte oder die wichtig sind für denjenigen, der wirklich direkt mit der KI, wenn man jetzt bei dem Buzzword bleibt, mit der Software, mit der Lösung, dann der begegnet quasi und da wäre, und mich würde mal interessieren, ob du das genauso siehst, ob du es nicht so siehst. Zum Beispiel einer der Punkte war, dass es super wichtig ist, durch das Design irgendwo ein Erwartungsmanagement zu betreiben und zu sagen, okay, das, ich kommuniziere durch das Interface oder durch das Design genau, was die Maschine kann, was das Programm kann und was es auch nicht kann. Würdest du da mitgehen oder?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil was wir ja machen, ist, wir bringen ja den Maschinen das Denken bei. Ja? Also so einem toten Stück Metall irgendwie, Plastik, das soll sich sozusagen simuliert was wir Intelligenz nennen. Und sozusagen wir übertragen die Eigenschaften von Menschen hier auf Maschinen, was toll ist, also mit wahnsinns auch sozusagen faszinierenden Ergebnissen, aber auch mit dem menschlichen Faktor, dass der Mensch sich irren kann. Und sprich, diese neuen Maschinen können sich eben auch irren. Wir können diesen Faktor relativ gut berechnen, sozusagen wie sicher sich ein System ist, also wie sicher sich ein Modell generell ist, statistisch über viele Daten, und können auch auf die Einzelbewertung auch sogenannte Konfidenzen berechnen. Und ein großer Neuer, und das ist zum Beispiel auch was in dem Zusammenhang auch wichtig ist, ist Explainable AI, also warum hat die Maschine eigentlich gesagt, zum Beispiel, das ist eine Krankheit oder nicht, oder das ist ein Frosch auf dem Bild oder was auch immer. Das wird auch ein wichtiger Punkt. Aber dieser Erwartungsmanagement ist ganz wichtig im Vorfeld auch, weil es eben ein Paradigmenwechsel ist. Früher war ein Computersystem, das hat einfach funktioniert. Wenn sich's dann mal geirrt hat bei irgendeiner Rundung oder so, dann war das ein Riesenaufschrei, weil wir gehen davon aus, der Computer, ich gebe das rein, dann kommt das raus. Immer, 100% verlässlich. Was zum Beispiel in der Automobilindustrie ein Riesenthema ist, weil bisher waren halt Systeme, waren alle regelbasiert und die konnte ich testen, ja, durch TÜV durch, und es war immer replizierbare Ergebnisse. Und das ändert sich natürlich durch das ganze halbautonome und autonome Fahren komplett, weil das sind eben Modelle, und je komplexer Modell, desto schwieriger ist auch zu erklären, warum macht es das eigentlich, aber es trifft irgendeine Entscheidung. Und diese Entscheidung kann auch falsch sein. Und natürlich ist es jetzt bei einer, ich erkenne Rechnungsnummer, nicht so dramatisch, wie wenn ich sage, ich fahre jetzt einfach trotzdem über die Ampel drüber und töte vielleicht jemand. Dann habe ich natürlich ein ganz so. Und das verlässlich zu testen auch, sodass ich sagen kann, das ist sicher genug, um auf Menschen losgelassen zu werden, ist ein Thema. Und wir kümmern uns jetzt da, zum Glück haben wir nicht dieses Problem mit den Autos, sondern eher mit dieser Rechnungsnummer. Aber das ist halt auch wichtig. Zum Beispiel bin ich mir sicher mit diesen Daten und kann dadurch automatisch eine Bezahlung, also eine Überweisung einleiten oder nicht. Und deswegen ist eine Aufgabe eben diese Konfidenz auch irgendwie rüberzubringen. Also dass ich erstmal den Menschen bewusst mache, das Ergebnis könnte, also es ist wahrscheinlich so, aber ich kann mich auch irren. Und wie sicher bin ich mir, ist eine neue Herausforderung. Wie mache ich das von Anfang an als ein Grundthema? Wie schaffe ich trotzdem Vertrauen? Wie stelle ich das aber auch so dar? Und welche Möglichkeit gebe ich natürlich auch dann einzugreifen? Oder beziehungsweise dann als dem Mensch die Entscheidung zu geben, was mache ich denn damit jetzt? Akzeptiere ich das? Will ich das überprüfen? Brauche ich mehr Infos? Will ich es korrigieren? Und zum Beispiel fließt diese Korrektur zurück in das Modell, sodass es daraus lernen kann. Und genau sowas zu designen sind die neuen Aufgaben, die sich stellen
im UX. Es ist wahnsinnig interessant, und du hattest vorhin ja auch mal diesen Punkt angesprochen. Also, sag ich mal, neben der Vertrauenswürdigkeit, die ein Riesenpunkt ist, zu wissen, okay, worauf kann ich mich verlassen und worauf vielleicht auch nicht, ist ja dieses Thema, was du ganz, ganz kurz eben erwähnt hattest, dieses Transparenzthema, auch die Möglichkeit, irgendwo wo einzugreifen, halt nachvollziehen zu können. Ich meine, der Mensch ist irgendwie, wir sind neugierig so, und man will dann auch wissen, okay, was wird vorhin gefüttert und wieso kommt das hinten raus, wie es rauskommt? Ist es überhaupt möglich, dieses dynamische System abzubilden oder zu verstehen? Oder gibt es auch einfach, sag ich mal, schwarze Flecken, wo man sagt, okay, wir wissen es nicht genau. Wie also gelernt wurde? Oder?
Super spannender Punkt. Also bisher ist es so, dass in der Regel sind das Blackboxen. Ja? Also in der Regel schmeiße ich was rein, hinten kommt was raus und keiner kann dir sagen eigentlich genau warum. Das wurde aber natürlich schon auch vor einigen Jahren erkannt und deswegen wurde dieses neue Feld Explainable AI sozusagen kam aus der Taufe gehoben, wo es genau darum ging, mit diesem Problem Herr zu werden. Und das ist jetzt, würde ich mal sagen, also da passiert auch, das ist sehr dynamisch, da passiert sehr viel, gibt es auch neue Papers zu und so. Wenn ich mir die aber allerdings anschaue, dann sind das alles Ansätze und Umsetzungen, die eben alle noch sozusagen in der wissenschaftlichen Welt hängen. Und es gibt wenige Stellen, wo das tatsächlich schon so aufbereitet ist, dass das sozusagen für jeden irgendwie nachvollziehbar ist. Aber ich denke, das ist genau eins der Felder, die ich eben zum Beispiel spannend finde, weil es so ein neues Problem ist. Ja, das hat ja eben noch keiner so wirklich gelöst. Wie mache ich das eigentlich? Und sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, ist das, was dann UX eben auch spannend macht oder Design, aber natürlich auch Engineering und Forschung, ja, weil das kann man ja auch nur zusammen machen. Das kann ja auch nicht nur ein Designer machen, weil der versteht erstmal auch gar nichts. Das muss ihm ja erstmal jemand erklären, was ist da eigentlich denn relevant? Und dann geht es ja darum, wie bereite ich das so auf, dass es auch nachvollziehbar ist und mit Begriffen arbeitet, die auch verständlich sind, in einer Art und Weise, die auch schnell erfassbar ist zum Beispiel. Ne, weil das sind alles so Themen. Also im Moment würde ich sagen, ist das noch, was die Mensch-Maschine-Schnittstelle angeht, dass es nicht nur von Wissenschaftlern selber verstanden wird, die dann sagen, ja, hier siehst du doch, das wegen diesem Vektor da in der Dimension, bla bla, whatever. Das stehst du davon und sagst, ja, aber das versteht kein Mensch. Ja. Und diese Übersetzung muss noch passieren. Und ich denke mal, dass das was ist, was in den nächsten 2 Jahren man immer mehr sehen wird, dass dort auch interessante Lösungen kommen und es wird dann irgendwann mal dann auch sozusagen dafür bestimmte Standards werden sich durchsetzen, bestimmte Patterns, die da sinnvoll sind.
Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagt, okay, man wird es irgendwie nie rausfinden oder es wird für uns immer ein Geheimnis bleiben, sondern es
nee, du weil denkst das schon, nicht dass akzeptabel es da Modelle ist. Geben wird. Das ist nicht akzeptabel. Ja. Du willst ja auch von einem Fachmann, der dir sagt, einen Arztbericht liest und daraus den bewertet zum Beispiel, auch sagen, warum hat er diese Bewertung gemacht? Und dieselbe Anforderung müssen wir auch an die Maschine stellen. Also wir können ja nicht, weil genau das, es geht ja eben genau darum, auch irgendwelchen Bias in den Trainingsdaten und so weiter zu erkennen, ja, und das sehe ich natürlich nur anhand der Ergebnisse und dann auch zu verstehen, warum entscheidet das System eigentlich immer so, aha, weil es zum Beispiel, was weiß ich, irgendwas sozusagen falsch interpretiert oder halt immer so interpretiert, aber eine andere Interpretation gar nicht zulässt. Also eigentlich kurz gefasst, es braucht noch immer den Menschen, um zu bewerten, letztlich eben auch moralisch, ethisch, und fachlich, ist das korrekt. Da sich dieses System aber immer weiter verbreiten werden, müssen wir das eben auch nicht nur Wissenschaftlern ermöglichen, sondern eben auch Fachleuten oder in bestimmten Bereichen auch jedem Bürger. Ja, weil es kann ja auch sein, dass irgendwelche Governance-Systeme KI einsetzen oder so. Und dann ist, glaube ich, schon sozusagen die Anforderung, die wir formulieren müssen, das muss auch transparent gemacht werden.
Ja. Das sind ja auch Punkte, die ganz neue dann, also auch ganz neue Ansprüche ans Design und vor allem halt an die User Experience setzen, weil man das ja mit normalen Themen, man hat es vielleicht auch hier und da, aber nicht in dieser Dimension, dass man wirklich sagt, okay, man muss irgendwie noch wirklich halt zum einen Vertrauenswürdigkeit schaffen und zum anderen auch dermaßen viel Transparenz irgendwo reinbringen, dass es auch von der breiten Masse verständlich ist und dann dementsprechend auch natürlich akzeptiert wird oder nicht unbedingt in Frage gestellt wird. Ne?
Genau. Und das ist, wie gesagt, ein neuer Bereich und das ist alles noch sehr am Finden. Es gibt auch Firmen, die spezialisieren sich zum Beispiel nur darauf, also nur dieses Thema zu bearbeiten und dafür Lösungen zu schaffen. Ich denke, das ist eben was wirklich ein neuer Bereich ist, weil es eine neue Art ist, eben auch auf Modelle zu blicken und nicht nur auf Daten, wo eben wirklich noch Entwicklungspotenzial ist und wo sozusagen Designer ein neues Feld auch haben, wo sie mitspielen können und sollten.
Ja. Und das ist ja genau, wenn jemand für diese Schnittstelle verantwortlich ist, dann ist es ja, oder da maßgeblich Einfluss nehmen kann, dann ist es ja sag ich mal, jemand, der im Design tätig ist. Also es ist ein wahnsinnig spannendes Thema und wir sind auch schon super tief irgendwie auch drin, um das Ganze aber auch nochmal umzudrehen, weil ich das auch ein extrem interessantes Thema finde. Also sag ich mal, rauszoomen aus dem Thema, okay, was muss eigentlich ein UX-Designer anbieten oder was muss UX-Design liefern, wenn es um eine KI geht? Das haben wir ja gerade gesagt, es geht zum einen natürlich um Vertrauenswürdigkeit, um Transparenz, die irgendwie kommuniziert werden muss. Auch um Offenheit, okay, was kann eine KI, was kann sie vielleicht nicht, wann kann man und muss man als Mensch eingreifen, ist aber auch vielleicht andersrum. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal so Produkte anguckt, die es ja schon gibt, zum Beispiel von Adobe, Adobe Sensei zum Beispiel, was ja eigentlich den Designer dann an sich unterstützt, was ja ein Designprogramm ist, was beispielsweise Screens automatisch erkennt und anpasst und das Design so umformt, dass ich sage, okay, das war jetzt vorher Mobile, jetzt ist es irgendwie eine Webplattform. Glaubst du, das ist gerade noch in den Kinderschuhen oder siehst du dann eine riesen Chance drin oder denkst du eher, dass es nie das liefern können wird, was vielleicht ein Designer tut? Genau, was ist da so deine
Also um es auf einen Punkt zu bringen, also sozusagen, wenn du designst wie ein Computer, dann wird dich ein Computer ersetzen. So, natürlich können aber sozusagen Designer viel, viel mehr, ja, zum Beispiel die richtigen Fragen stellen, ja, was keine KI bisher sozusagen kann, ja, oder eben sozusagen den Blick links und rechts werfen, ja, oder mal eine Ebene höher gehen und so. Also solche Sachen können Computer nicht und auch auf absehbare Zeit nicht. Das heißt, ich glaube, dass das absolut sozusagen eine Realität wird, dass auch Designer KI unterstützt arbeiten werden, weil es eben viele auch hier repetitive Tasks und eigentlich die eigentlich nur ein Rumschieben sind, eigentlich ein Abarbeiten von ich muss bestimmte Qualitäten erfüllen, halt deutlich beschleunigt. So, also es gibt sozusagen diesen unterstützenden Aspekt, also Bildausschnitte automatisch wählen aus Fotos, eben wie du sagst, Adaptionen von Dingen, wo ein Computer super geeignet ist. Jedes Tool, was mich da beschleunigt und sozusagen gute Ergebnisse liefert, ist willkommen und wird dadurch auch natürlich auch eingesetzt werden, weil es Effizienz erhöht. Es geht immer ja im menschlichen Streben um Effizienzerhöhung, also von dem wirtschaftlichen Bereich. Dann gibt es noch den anderen Aspekt, das ist generativ. Also das eine war ja sozusagen, ich mache einfach so. Und das andere ist, das System macht selber Vorschläge, wo auch definitiv Potenzial drin ist. Da gibt es schöne Beispiele, wie durch generatives Design auch Sachen entstehen, die eben nicht so entstehen könnten durch Menschen. Das Herz von Design, nämlich ein Problem zu verstehen und eine kreative Lösung zu finden und Menschen eigentlich zu verbinden, um gemeinsam auch zu dem Ziel zu kommen, das können Computer nicht und werden sie nie ersetzen. Ja, nie, das ist jetzt natürlich ein großes Wort, aber ja, wir sind da so weit von weg, dass sozusagen ein Nie kann man heute schon sagen, weil es ist nicht absehbar, dass das passieren wird. Natürlich, wie gesagt, diese ganzen repetitiven Tätigkeiten und rein handwerklichen Anwendungen, Adaptionen, das wird im großen Stil kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Und da werden Leute dann auch genau diese Jobs verlieren. Das waren aber auch vorher halt dann eben auch nicht sehr kreative Tätigkeiten. Und das andere, dieses Generative, ist ja eher, dass der entscheidet sich der Designer oder die Designerin bewusst für den Einsatz eines Tools, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, was er selber so nicht hinkriegen könnte oder Varianten. Aber es wird nach wie vor ein Unterschied sein, wenn ich jetzt ein Logo designe, ob ich zu einem Experten gehe und der mit mir redet, mich versteht sozusagen und dann etwa eine Idee hat und dafür gibt es sozusagen jede Menge Beispiele von guten Logos, auf die eine Maschine nie kommen würde. Und natürlich kann ich auch heute ins Web gehen und für $5 mir irgendwo ein Logo generieren lassen. So, ne? Also mit irgendwelchen, da steht dann KI drauf, ob da KI drin ist, weiß kein Mensch. Aber das ist und jetzt gerade auf UX bezogen, dieses, ne, was ich vorhin meinte, mit wir schauen uns Workflows an und versuchen zu verstehen, wie verändern sich die und so weiter, das wird da gibt es kein Programm, was das macht.
Ne? Ja, ich denke auch, dass es wird halt einfach diesen ganzen Umbruch, der sowieso schon stattfindet. Also ich meine, du hast es ja vorhin eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, hast du gesagt, dass eigentlich seit es eigentlich schon immer wenn irgendjemand irgendwie eine Erfindung hat, ich meine, und wenn es das Rad war, dann hat der Typ, der die Sachen von A nach B getragen hat, höchstwahrscheinlich seinen Job verloren. Aber es schafft unfassbar viele neue Möglichkeiten und ich denke, dieses KI-Thema beschleunigt es, bietet vielleicht auch einfach neue Möglichkeiten, neue Workflows zu etablieren, was vielleicht vorher nicht möglich war. Aber natürlich auf der anderen Seite bringt es vor allem jetzt in der Zeit, wo es nicht noch nicht so im großen Stil überall etabliert ist oder wirklich dediziert und erkennbar ist als KI. Ich meine, wir benutzen es alle jeden Tag irgendwo, haben alle überall Schnittstellen mit, aber glaube ich, wird die Anforderung an das Design wird sich auch einfach ein bisschen verändern in diesem Kontext.
Genau, weil du eben diese neuen Aspekte berücksichtigen musst und einbetten musst in eine gute, sozusagen gutes Erlebnis, in einen guten Flow für den Anwender oder die Anwenderin. Und da gibt es eben diese neuen Aspekte, eben diese Unvorhersehbarkeit, diese Transparenz, aber auch unter Umständen eine andere Art von, wie ich Daten darstellen kann. Also das ganze Vernetzungen und so, das ist eben was sich dann als neue Möglichkeit ergibt.
Ja, man merkt auch, dass es nicht überall allzu perfekt ist. Ich meine, ich denke mir, dass das hin und wieder mal, es sind jetzt vielleicht nicht die Riesenbeispiele, aber um jetzt irgendwie bei Netflix oder Spotify zu bleiben, ich denke mir schon das ein oder andere Mal, okay, passt jetzt vielleicht nicht perfekt, wo man vielleicht auch selber diese Accessibility nicht hat oder wo ich mir frage, okay, wieso schlägst du mir das vor, habe ich mir nie angeguckt. Vielleicht meine Freundin, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Man sieht, dass es halt auch noch nicht perfekt ist. Dieser Umgang oder wie das kommuniziert wird und vielleicht auch der Zugang dazu, aber es ist ein sehr neues Thema, dementsprechend wird auch alles, was Design angeht, da vielleicht auch einfach nochmal einen großen Sprung nach vorne machen. Es war sehr aufschlussreich, muss ich sagen, sehr, sehr spannend. Und es hat mich riesig gefreut, dass du jetzt dir halt auch hier in der Vorweihnachtszeit dir die Zeit genommen hast, uns da mal ein bisschen zumindest einen groben Überblick zu geben. Wenn die Zuhörerschaft dann noch Interesse daran hat, da einfach noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, können wir ja mal gucken, ob wir dann noch einfach nochmal tief auf den einen oder anderen Aspekt eingehen. Ich denke, da ist reichlich Potenzial dahinter. Und dementsprechend vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Philipp, dass du
sehr gerne, uns
ein bisschen Einblick gegeben hast. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
Ich fand's super, Samuel. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Sehr gut. Sehr gut. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.